herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Sonderausgabe von 040 Hamburg streng vertraulich ist zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 erschienen. Zu diesem Tag habe ich mit einem Dutzend Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kleiner und größerer Städte rund um Hamburg gesprochen, um mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man Politik da macht, wo Politik wirklich auf Wirklichkeit trifft, wie es ist, die Entscheidung aus Berlin umsetzen zu müssen, die Entscheidung aus den Hauptstädten umsetzen zu müssen, wie sich diese Menschen fühlen, ob sie sich gesehen fühlen, ob sie sich von den Medien vernünftig behandelt fühlen und so weiter und so fort. Es sind 12 wunderbare Gespräche geworden, die einen tiefen Blick in die Lebenswirklichkeit von Städten, in die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß dabei. Los geht's, 12 Gespräche. In dieser Folge habe ich zu Gast...
Mein Name ist Toni Köppen, ich bin 43 Jahre jung und Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg.
Und mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr, lieber Herr Köppen, dass Sie heute hier sind. Und das nicht nur, weil ich wie so viele, und da kommen wir natürlich noch zu, ein leidenschaftlicher Anhänger der Karl-May-Spiele bin und mich auch dieses Jahr wieder sehr darauf freue. Und das ist ja eigentlich auch, ist es schön, dass wenn man Bürgermeister von Bad Segeberg ist, jeder einen sofort anspricht und dass jeder sofort verbindet mit Karl May? Ist besser, als wenn einem nichts einfallen würde zu einem Ort. Mir würde ja auch noch Möbelkraft einfallen und noch viele andere Dinge. Aber ist das schön?
Das ist absolut schön und für mich tatsächlich das Schönste, auch mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen Bürgermeister von Bad Segeberg zu sein, mit dieser Sonderrolle Aufsichtsratsvorsitzender der Karl-May-Spiele. Das ist großartig und ich freue mich jedes Jahr, wie unsere Gäste natürlich auch, auf diesen großen Moment der Premiere.
Aber deswegen, ich wollte sagen, deswegen sind Sie nicht Bürgermeister geworden oder ein bisschen auch schon, weil also dieser Moment, dass man sich, wenn man schon mal da war, Sie gehen dann nach vorne mit dem Ministerpräsidenten und eröffnen die Saison, wobei der Ministerpräsident immer dann den entscheidenden Schuss gibt, aber Sie sind vorne mit dabei. War das ein Grund zu sagen, ich möchte mal eines Tages Bürgermeister von Bad Segeberg sein?
Nein, überhaupt nicht. Das okay. Heißt, das war das Letzte, an das ich gedacht habe. Das ist schön, das ist ein schöner Nebenaspekt dabei, aber es war nicht die Grundlage dafür zu sagen, ich werde Bürgermeister. Ich wäre tatsächlich von alleine gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, mich für dieses Amt zu bewerben, wenn ich dazu nicht fast genötigt worden wäre. Bin selbst kommunalpolitisch seit vielen Jahren tätig gewesen.
Haben unter anderem die Piratenpartei gegründet, ne? Dadurch sind Sie so ein bisschen auch in Schleswig-Holstein bekannt geworden.
Ich war zumindest Teil der Piratenpartei. Genau. Eine ganze Zeit lang habe dort in Bad Segeberg im Kreistag meine eigene Fraktion gehabt, war in Teilen auch im Landesvorstand vertreten. Und über diesen Weg bin ich in die Politik gekommen.
Müssen Sie sagen, weil rein von der Ausbildung her, vom Beruf sind Sie Groß- und Außenhandelskaufmann. Und dann kann man das nachlesen auf Ihrer Seite, verschiedene, auch Führungspositionen, verschiedene Positionen, wo man jetzt nicht den Eindruck hatte, da bereitet sich einer darauf vor, Bürgermeister zu werden.
Habe ich bis zum letzten Zeitpunkt auch nicht getan. Ich bin im Vertrieb viele Jahre gewesen und nachdem ich vom Vertrieb so ein bisschen die Nase voll hatte, bin ich in den IT-Bereich gewechselt, habe fast 3 Jahre lang ausschließlich zu Hause im Homeoffice arbeiten dürfen, so kann man fast heute sagen, und mich dann sehr intensiv nebenbei der Politik gewidmet. Und das tatsächlich prima aus dem eigenen Antrieb heraus, meinen Kindern eine bessere Zukunft zu hinterlassen. Mhm. Und aus diesem Kreis heraus und aus diesem Bekanntenkreis heraus ist man dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, Mensch, es steht bald eine Bürgermeisterwahl in Bad Segeberg.
Das war 2020, ne? Lust?
Genau, 2020.
Also
genau.
Dieses Jahr wird wiedergewählt, kommen wir auch nachher noch zu. Sie haben es gerade aus dem Kreis, es hat sich in Bad Segeberg, verbessern Sie mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, eine Gruppe von Geschäftsleuten, Kaufleuten, Kaufmenschen, Männern gegründet und Frauen, die dann gesagt haben, wir müssen was bewegen in dieser Stadt. Kann man das so sagen? Ist das dieses BISE?
Nein.
Nein, okay.
Das ist der BBS, der Bürgerblock Segeberg.
Schon. Genau, das meine ich.
Freie Wählergemeinschaft. Genau. Und ich habe, nachdem meine Zeit bei den Piraten ein Ende gefunden hat, also 2018, eine eigene Wählerinitiative auf Kreisebene gegründet, mit dem Gedanken, die Interessen der Wählergemeinschaft, der Freien Wählergemeinschaften im Kreis Segeberg dort zu vertreten, weil es die einzigen waren, die keine Lobby hatten. Also alle anderen haben natürlich ihre Parteistrukturen und Wählergemeinschaften oder Wählerinitiativen haben dies nicht. Und das war meine Idee, wir gründen eine Interessensgemeinschaft, stärken uns damit selbst und vertreten im Prinzip die Interessen der Menschen vor Ort, die sich nicht in Parteien wiederfinden. Mhm.
So, und dann sind die auf Sie zugekommen, kurz vor 2020, haben gesagt, so, tritt doch mal an.
Genau, das war die Idee, das sagte dann Mensch, Ralf Schaffer war es dann, ein Kaffeeröster aus Bad Segeberg, der mich eine Zeit lang beobachtet hat und gut fand, was ich gemacht habe, wie ich Politik mache und welchen Ansatz ich dabei schon immer verfolgt habe, nämlich den Leuten nur das zu versprechen, was ich am Ende des Tages auch halten kann. Und das war so überzeugend, dass man gesagt hat, man möchte gern den Toni Köppen als Kandidaten mit ins Spiel bringen, als Kandidat der Wählergemeinschaft, der dann gegen den Amtsinhaber und die Kandidatin der CDU antritt.
Das ist interessant, das müssen Sie nochmal erzählen. Auf so Bürgermeisterebene, da werden dann oft und interessante, vorab schon interessante Koalitionen letztendlich gebildet. Also es gibt oft Bürgermeister, die entweder parteilos sind oder einer Partei angehören, einer bestimmten, die dann aber wiederum von mehreren unterstützt werden. Anders geht es nicht.
Anders geht es schon.
Okay. Aber dann gewinnt man nicht. Oder vielleicht doch.
Genau. Tatsächlich hat man mir den Erfolg ja auch nicht zugetraut, als Kandidat einer Wählergemeinschaft in einer Stadt, die sehr CDU-dominiert gewesen ist, mit einem Amtsinhaber, der ein SPD-Parteibuch hatte. Und insofern war ich ein Außenseiter dort und habe mich in dieser Rolle natürlich auch im Wahlkampf sehr wohl gefühlt. Aber so bin ich dort hineingekommen. Und auch ohne Unterstützung einer Partei oder einer Fraktion wäre es möglich, dann geht das den klassischen Weg. Mhm. Man muss Unterschriften sammeln, eine gewisse Anzahl, je nach Größe der Stadt, die dann dazu berechtigt, eine Bewerbung abzugeben.
Mhm. Wie machen Sie es jetzt? Wie wird es sein bei der Wahl dieses Jahr im November?
Ja.
Ist die nächste Wahl, alle 6 Jahre?
Alle 6 Jahre.
Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Habe ich jetzt gelernt, in Niedersachsen werden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jetzt auf 8 Jahre gewählt. Anderswo sind es 5 Jahre. Dieses Jahr, wissen Sie schon, gegen wen Sie antreten? Wissen Sie schon, wer Sie unterstützen wird? Ja.
Ja und nein. Ich weiß noch nicht, gegen wen ich antrete, aber Bad Segeberg wählt für 6 Jahre. Man kann in Schleswig-Holstein 6 oder 8 Jahre tatsächlich gewählt werden. Das entscheidet die Stadtvertretung.
Was finden Sie besser? Weil ich finde, 8 Jahre ist schon echt ganz schön lange. 5 Jahre ist fast ein bisschen kurz, muss man sagen. Das klingt jetzt immer so, klingt auch nach einem langen Zeitraum, aber wenn man sich vorstellt, man muss sich einarbeiten, man bringt die Sache auf den Weg und wenn man sieht, wie lange das dauert, dann erlebt man viele Dinge, die man auf dem Weg hat, im Zweifel gar nicht. Was finden Sie besser, 6 oder 8?
Also persönlich komme ich mit den 6 Jahren gut aus. Okay. 8 wären auch in Ordnung. Okay. Aber die 6 Jahre sind, glaube ich, ein guter Zeitpunkt oder ein guter Zeithorizont, wo man sich gegebenenfalls auch nochmal neu orientieren, neu strukturieren kann. Ansonsten hat man ja schon den Anspruch, dass man die volle Amtszeit dann auch zu Ende bringt. Und da sind 8 bei Wiederwahl 16 Jahre ein sehr langer Zeitraum.
Das stimmt.
Bei 6 Jahren wären das 3 Wahlperioden ungefähr. Was es wesentlich entspannter macht, weil man dann für sich immer noch mal überlegen kann. Bei der kommenden Wahl werde ich dieses Mal natürlich von der Wählergemeinschaft wieder unterstützt, aber auch von der CDU im Ortsverband, die gesagt hat, sehr frühzeitig, sie stellt sich hinter den Amtsinhaber.
War interessant, weil die hätten ja auch einen eigenen Mann oder Frau nominieren können, ne?
Das ist richtig.
Genau.
Der Tenor war aber, wir sind mit dem Amtsinhaber sehr zufrieden und sehen die Notwendigkeit jetzt nicht, uns auf die Suche zu machen. Und nur weil wir größte Fraktion sind, müssen wir nicht zwingend jemanden haben. Wenn der bestehende Bürgermeister gute Arbeit macht und in der Bevölkerung vor allen Dingen große Akzeptanz erfährt.
Und ich habe gelesen, das ist interessant, weil das ist eine Sache ist, mit denen müssen einige ihre Kolleginnen und Kollegen nicht umgehen, andere schon. Es gibt auch die AfD, die gar nicht so schlecht findet, was sie machen. Und das ist natürlich dann so ein vergiftetes, wie geht man damit um?
Am Ende des Tages ist man Bürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger so einer Stadt. Und als Bürgermeister, selbst wenn man wie einige meiner Kolleginnen und Kollegen ein Parteibuch innehat, immer vor der Aufgabe, dass man dieses Parteibuch nach der Wahl abzugeben hat. Also vielleicht nicht real, aber zumindest gedanklich, weil wir dürfen nicht differenzieren zwischen den unzufriedenen Menschen, die vielleicht eine AfD wählen, zwischen den Menschen, denen der Klimaschutz besonders wichtig ist und deswegen die Grünen wählen. Wir sind für alle gleichermaßen verantwortlich und so sehe ich meine Aufgabe und meine Rolle auch. Ich differenziere nicht und grenze bewusst niemanden aus.
Wie gehen Sie dann mit der AfD um? Es gibt die Diskussion auf Bundesebene, oft gerade von CDU, von der CDU, CSU, Thema Brandmauer. Das heißt also, wenn man sagt, man muss die alle, kann man die AfD genauso behandeln wie zum Beispiel Politiker von der CDU oder von der SPD?
Also ich habe in den letzten 5 Jahren meiner Amtszeit jeden gleich behandelt und werde das auch in Zukunft tun. Das ist auch Aufgabe einer Verwaltung, einer Stadtverwaltung, objektiv alle gleich zu behandeln. Wir haben ja auch eine Neutralitätspflicht, es gibt das Neutralitätsgebot, dem wir uns zu unterwerfen haben und danach müssen wir handeln. Gleichwohl ist es so, dass man meine gesellschaftspolitische Einordnung dieser Dinge sehr wohl an dem feststellen kann, was ich sage und wie ich mich verhalte. Und ich werde mich auch immer kritisch äußern, wenn es darum geht, unsere Demokratie zu schützen. Gegen jedwede Partei.
Ich habe mich so ein bisschen umgehört und gesagt, was ist das Typische an Toni Köppen? Und was ich immer wieder hörte ist, dieser Mann ist überall. Der ist omnipräsent, das klingt dann immer fast schon so negativ. Und dann sagt ihr, was meint ihr denn damit? Ja, der ist irgendwie leibhaftig überall. Der ist irgendwie vor Ort, der ist bei allen. Und der ist auch Social Media. Und dann, je mehr ich das hörte, hörte ich daraus eine Strategie. Das ist auch ihre Strategie, wirklich überall zu sein, greifbar zu sein, mit den Menschen vor allem tatsächlich mehr oder weniger entweder Auge in Auge oder über ihre Plattform zu kommunizieren?
Das ist tatsächlich weniger eine Strategie als das Selbstverständnis dieses Berufes. Man kann ja sagen, so ein Bürgermeister, der ist Leiter der Verwaltung, ist Verwaltungschef, nicht mehr und nicht weniger. Aber es steckt ja ein bisschen mehr in der Berufsbezeichnung drin. Man ist Meister aller Bürger. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn man das etwas mehr durchdenkt und da ein eigenes Selbstverständnis mit hineinbringt, dann ist es auch ein Stück weit die Aufgabe, nicht nur diese Verwaltung zu führen, sondern sie im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu führen. Und dafür muss ich natürlich wissen, was bewegt die Menschen? Mhm. Wo haben sie ihre Bauchschmerzen? Was wünschen sie sich? Und ich bin ein sehr offener, kommunikativer Mensch, der sehr von Humor geprägt ist. Und das lebe ich auch nach außen. Und ich habe gesagt, wenn ich mich für ein Amt oder für einen Beruf mal persönlich verbiegen müsste, dann würde ich sofort meine Ämter niederlegen und diesen Beruf sozusagen ad acta legen. Weil das sollte man nicht tun, sich verstellen für einen Beruf, der in Teilen auch ein Stück weit Berufung ist.
Sie haben es gerade so schön gesagt, Meister aller Bürger. Sehen Sie sich überhaupt als Politiker? Weil Sie haben es auch gesagt, das ist so eine, also man denkt immer der Bürgermeister. Wenn man Hamburg geprägt ist, muss man da aufpassen, weil hier der Bürgermeister, erste Bürgermeister eben auch Ministerpräsident ist. Das ist was ganz anderes. Aber zu sagen, Sie sind nur ein Verwaltungsbeamter, wäre zu wenig. Aber zu sagen, Sie sind ein Politiker, was ist man als Bürgermeister tatsächlich Politiker? Ist man das bewusst gerade nicht?
Ich glaube, man ist beides. Also man ist auf der einen Seite auch Politiker. Das heißt, man verfolgt natürlich schon politische Interessen für die Stadt, in der man tätig ist und agiert natürlich mit politischen Parteien und versucht Mehrheiten zu gewinnen und versucht natürlich auch ein Stück weit die eigene Richtung in sein Wirken mit einfließen zu lassen. Auf der anderen Seite ist man aber auch kein Politiker, weil man eben diese politische Grenze nicht ziehen darf. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Parteipolitik unterhalb der Landesebene keinen Spielraum haben sollte, sondern dass wir dort im Prinzip alle zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger im Interesse der Stadt agieren sollten. Mhm. Es gibt vielleicht unterschiedliche Wege, wie man da hinkommen möchte, aber Parteipolitik hat dort aus meiner Sicht nichts verloren, weil die große Gefahr dabei ist, dass sogar bei diesen kleinteiligen Entscheidungen, die wir manchmal zu treffen haben, die Ideologie den Riegel vorschiebt. Und das finde ich persönlich sehr schade.
Das klingt auch danach, das höre ich bei mehreren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern raus, die in diesem Podcast jetzt anlässlich des Tags des Lokaljournalismus waren, dass sie gar kein Interesse an der Art Politik hätten, die zum Beispiel auf Landes- und Bundesebene gemacht wird. Das wäre nicht ihr Ding, oder doch?
Nein. Nein. Stand heute kann ich mir überhaupt keinen anderen Job vorstellen, als den, den ich ausübe, beziehungsweise nicht mehr vorstellen. Das war natürlich vor diesem Job mal anders. Aber es ist einer der schönsten Berufe, den man haben kann. Denn es ist schwierig, glaube ich, wenn man auf Landes- oder Bundesebene tätig wird, dann ist man Politiker durch und durch. Mhm. Und wir Bürgermeister genießen, glaube ich, in der Bevölkerung noch eine sehr hohe Akzeptanz und ein sehr hohes Vertrauen. Und das kann man leider über Landes- und Bundespolitiker nicht mehr so sagen. Und das wäre ein Grund, warum ich jetzt auch gar nicht tauschen wollen würde. Denn ich glaube, dieses Vertrauen, mit dem können wir unseren Job auch sehr gut ausüben. Und wenn wir darüber sprechen, dass unsere Demokratie geschützt werden muss und dass wir jeden Tag kämpfen und aufstehen für unsere Demokratie.
Das ist jetzt mein Handy, entschuldigen Sie bitte. Ich mache das sofort aus. Eigentlich sage ich immer allen, bitte das Handy ausmachen. So.
Dann glaube ich, dass die Demokratie in den Kommunen verteidigt wird.
Okay.
Und dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unserer Kommunen dort an vorderster Front stehen und jeden Tag aufs Neue dafür sorgen, dass unsere Demokratie erhalten bleibt.
Das ist interessant, was Sie da eben gesagt haben, weil das so viele andere Bürgermeister und Bürgermeister auch gesagt haben. Sie sagen, ihnen wird Respekt und Vertrauen gegenübergebracht. Man hört ja oft, also oft nicht, man hört ja immer mal wieder auch das andere. Bürgermeister werden bepöbelt, Bürgermeister haben es nicht leicht und so. Das passiert Ihnen nicht?
Doch, okay. Das passiert natürlich auch. Es gibt immer einen kleinen Kreis unzufriedener Menschen, aber es ist der weitaus leisere Kreis, auch wenn diese sich natürlich immer sehr wortstark auch zu Wort melden. Und ich persönlich nehme diese Dinge nicht auf mich als Mensch Toni Köppen wahr, sondern es ist, glaube ich, der Bürgermeister Toni Köppen ist der am besten und einfachsten zu erreichende Arm des Staates. Mhm. Das heißt, dort ist einfach die generelle Unzufriedenheit, die die Menschen dazu bewegt, glaube ich, ihrem Frust, ihrem Unmut sehr lautstark kundzutun. Ob das nun durch, ich sag mal, Kommentare in sozialen Medien sich wiederfindet oder durch anonym geschriebene Briefe oder Mails oder durch eins zerstochenen Autoreifen oder
sowas gab's?
Sowas gab es auch, genau.
Ohne zu wissen, warum? Oder gibt es dann auch einfach nur Autoreifen zerstochen?
In den meisten Fällen ist es ohne zu wissen, warum. Alles, was schriftlich kommt, lässt sich relativ gut einordnen, ist aber für mich jetzt nicht so mit diesem Gefährdungspotenzial versehen. Also es gibt Post von Reichsbürgern, die sehr eindeutig erkennbar sind. Es gibt anonyme Briefe, wo man auf Missstände oder vermeintliche Missstände hinweisen möchte. Oder aber es gibt ja manchmal auch konkrete Drohbriefe, die von mir aber dann an die Polizei weitergereicht werden, einfach nur zur Meldung. Ernst genommen habe ich es bis dato eigentlich fast nie. Mhm. Und wenn ich etwas ernst nehme, dann wird das auch mit Nachdruck verfolgt. Aber eine Erkenntnis, die man dabei gewinnt, ist, dass man versucht, sein Privatleben, seine Familie aus diesem Alltag, von diesem Job fernzuhalten und man zieht sich dort zurück. Das ist eine Veränderung, die ich tatsächlich gemacht habe in den letzten 5 Jahren, mit mir selbst auch gemacht habe, dass ich versuche, den privaten Toni Köppen ein Stück weit herauszulösen aus dem Alltag.
Sie haben vorhin auch gesagt, dass es der schönste Job ist. Was ist das Schöne an diesem Job? Also wahrscheinlich das gestalten zu können, aber dann wundere ich immer, dass es alle sagen, weil man kann gestalten und gleichzeitig sagen Ihre Kollegen, und das ist bei Ihnen auch nicht anders, gestalten, aber in Zeiten von extrem angespannten Haushalten. Das ist ja in Bad Segeberg bekannterweise auch nicht viel anders, trotz Karl May.
Richtig, aber wir sind noch in einem Gestaltungsraum tatsächlich. Okay. Also wir haben alle die Herausforderung, dass wir mit weniger werdenden finanziellen Mitteln große Aufgaben meistern müssen. Also den Sanierungsstau der letzten Jahrzehnte aufarbeiten. Und doch können wir das eine oder andere an Stellschrauben bewegen. Und wenn wir darüber sprechen, was macht es denn so spannend vielleicht, dann sind es meistens auch die freiwilligen Aufgaben, die wir als Kommunen übernehmen. Also die Dinge, die den Bürgern Spaß machen. Es ist das Hallenbad, es ist die Stadtbücherei, es ist vielleicht der öffentliche Personennahverkehr, der kommunal finanziert wird, aber auch die sozialen Aufgaben, die wir dort übernehmen. Schulsozialarbeit, offener Ganztag, Schulbegleitung, all das sind Dinge, die wir kommunal zum Großteil mittlerweile selbst finanzieren. Wenn wir dieses lassen würden, dann wird unser Haushalt gar nicht so schlecht aussehen, wie er sich manchmal darstellt. Aber das tun wir nicht. Und wir tun das auch bewusst nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass das sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch gibt, den wir heute brauchen, um als Demokratie bestehen zu können.
Bevor wir jetzt gleich tatsächlich uns einmal anhören, was die Kollegen über Bad Segeberg gesagt haben und dann einsteigen in die Belange von Bad Segeberg, würde mich interessieren, welche Rolle spielt die Nähe zu Hamburg, in Klammern, die ja gar nicht so ausgeprägt ist wie bei anderen. Also ich hatte hier Bürgermeister aus Wedel, aus Pinneberg, aus selbst Elmshorn, da fühlt man sich eigentlich praktisch wie ein Teil von Hamburg. Das ist bei Bad Segeberg nicht so. Die Entfernung ist eine andere. Und trotzdem ist irgendwie, so ein bisschen ist das, kommt mir das immer, wenn ich in Bad Segeberg bin, denke ich, ist es jetzt eigentlich Hamburg und Kiel? Ich will nicht sagen, es ist beides, aber ist es eigentlich ungefähr gleich weit entfernt, je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist.
Bad Segeberg, ich sage immer, liegt im Herzen von Schleswig-Holstein. Ja. Das heißt, wir liegen so in diesem Dreieck Kiel, Hamburg, Lübeck.
Genau, stimmt.
Das heißt, Lübeck würde ich da explizit mit einziehen und wir kriegen ja auch bald eine schöne Autobahn gebaut.
Sprechen wir auch gleich drüber.
Irgendwie die Verbindung noch ein bisschen näher bringt. Aber wir liegen natürlich in der Metropolregion.
Und okay, was ist von den drei Städten aber für Sie was ist das Wichtigste? Der wichtigste, sind die alle gleich drei wichtig oder haben die unterschiedliche Funktionen für Bad Segeberg? Das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn von drei solchen schönen Städten umgeben ist, größeren Städten.
Touristisch betrachtet, glaube ich, sind alle drei gleichermaßen wichtig, weil man von Bad Segeberg aus gut zu diesen drei Städten kommt und wir sind eine vom Tourismus geprägte Stadt. Ansonsten ist, glaube ich, jede Stadt, wie sie da ist, mit Vor- und Nachteilen für uns behaftet. Kiel ist für uns interessant, dort sitzt sozusagen unsere Landesregierung, Landeshauptstadt, insofern brauche ich die kurzen Wege. Hamburg ist natürlich die große Weltstadt und sozusagen mit dem Hamburger Rand auch sehr wirtschaftsstark, was bis nach Bad Segeberg ein Stück weit noch hineinwirkt. Und Lübeck ist natürlich für uns 20 Minuten Erreichbarkeit sehr attraktiv und Lübeck wächst und gedeiht und davon profitieren vielleicht irgendwann auch wir, wenn die Autobahn dann auch gebaut ist. Aber ansonsten muss ich sagen, spüre ich von den Städten nicht sehr viel. Auch wenn ich zu Jan Lindenau immer sage, Lübeck ist der Vorort von Bad Segeberg. Aber er mag das nicht so gerne hören.
Das heißt, Sie haben auch nicht dieses, was andere Bürgermeister und Bürgermeister berichten, diesen starken Zuzugsdruck aus Hamburg von Menschen, die raus wollen, weil am Ende ist dann Bad Segeberg ein Tick zu weit weg?
Doch, wir spüren das schon. Wir spüren das schon, insbesondere wenn wir neue Baugebiete ausweisen. Dass Hamburg weiter hinaus drückt und das merken wir vereinzelt auch in Bad Segeberg. Das wird in der Zukunft mehr werden, davon bin ich überzeugt, insbesondere wenn die Infrastruktur da mit einhergeht.
Es hängt davon ab und wir kommen dann gleich auf die A20 zu sprechen. Jedes Jahr bei der Eröffnung der Karl-May-Spiele hat der amtierende Bürgermeister immer gesagt, und jetzt geht es los mit der A20, das war immer ein Riesenlacher. Vielleicht sagen wir das vorab nochmal, während ich schon mal das Audio raussuche. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es jetzt wirklich losgeht? Weil Sie haben ja diesen Satz auch schon sehr, sehr oft gehört, ne?
Der Spatenstich erfolgt am 28. Mai diesen Jahres.
Ja. Und da kommt noch nichts mehr zwischen.
Da kommt nichts mehr dazwischen. Ich habe ja insbesondere im letzten Jahr auch persönlich sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt. Mit Brandbriefen an Verkehrsminister und Bundeskanzler und zu Klaus-Ruhe Matzen verbindet mich mittlerweile eine Freundschaft.
Der Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, genau.
Ganz genau. Und ich konnte auch bei den Verhandlungsgesprächen mit den Umweltverbänden natürlich für die Stadt Bad Segeberg die Interessen dort vertreten. Und am Ende des Tages ist trotz aller Kritik vielleicht am Verhandlungsergebnis, glaube ich, etwas Gutes entstanden und wir können loslegen mit der Autobahn. Und das war mir persönlich ein sehr wichtiges Ziel, auch nach meiner Wahl.
Müssen wir noch für alle, die es nicht erkennen, warum das so wichtig ist, gerade für Bad Segeberg, können Sie besser erzählen als ich.
Ja, also die Auswirkungen, die das infrastrukturell bedeutet, also mit Ausweisung von neuen Gewerbeflächen, die entlang solcher Autobahnachsen immer entstehen. Wir haben im Bereich Mittelzentrum, das ist alles um und in Bad Segeberg, knapp 92 Hektar neue Gewerbeflächen ausgewiesen. Wir werden die Stadt zusammenführen können, die seit mehr als 30 Jahren jetzt auf diese Autobahn wartet und von einer Bundesstraße zerrissen ist. Das ist für die Bad Segeberger unerträglich. Mit 34.000 Fahrzeugen jeden Tag, die durch den Ortskern fahren, den Schwerlastverkehr, der durch Wohngebiete donnert und dort die Straße und Infrastruktur kaputt fährt, ist das von immenser Bedeutung. Aber auch für die ganze Wirtschaft in Schleswig-Holstein ist es wesentlich, dass wir dort jetzt vorankommen und dass es jetzt endlich losgeht. Und das ist, glaube ich, ein großer Erfolg, den wir primär natürlich auch Klaus-Ruhe Madsen mit zu verdanken haben, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und er darf jetzt auch in Bad Segeberg wieder anhalten und sich sehen lassen. Das war nicht immer so.
Muss man trotzdem, ich will nicht unken, wir erinnern uns an den großen Spatenstich bei Northvolt, wo man dachte, das wird das ganz Große. So wird es hoffentlich bei Ihnen nicht kommen. Wann, glauben Sie, wird das fertig sein? Wann wird diese Autobahn, dieser Abschnitt befahrbar sein?
Also die Finanzierung ist ja durchgesichert. Ja. Klagerisiko liegt bei null.
Okay.
Wir fangen jetzt Ende Mai mit dem Spatenstich offiziell an. Und dann werden wir den Anschluss an die A21 im Jahr 2031 fertig haben. Und zum Teilabschnitt 4 2032. Und ich hoffe natürlich, dass der zügig hinterherkommt, um dort nicht wieder eine lange Hängepartie zu haben, sondern den direkten Anschluss zur A7 dann auch bekommen zu können.
Und das wird dann im Idealfall für Sie tatsächlich bei der nächsten Wahl, bei der übernächsten Wahl, ne? Theoretisch, richtig?
Also ich, 32. Ich habe mal salopp gesagt, ich bleibe so lange Bürgermeister, bis ich über die A20 fahren kann, an Bad Segeberg vorbei.
Ja, okay.
Das war nicht als Drohung zu verstehen, aber
vielleicht auch als, und wir hören uns mal an, was die Kollegen sagen. Ich denke, die A20 wird da auch eine Rolle spielen. Alles andere wäre jetzt wirklich verwunderlich. Aber darüber haben wir dann schon gesprochen. Das sagen die Kollegen.
Ist Winnetou eigentlich der Bürgermeister von Bad Segeberg? Natürlich nicht. Der Segeberger Bürgermeister ist ein Pirat oder war jedenfalls mal einer. Toni Köppen war einst für die Piratenpartei Mitglied des Segeberger Kreistages, bevor er vor 6 Jahren zum Bürgermeister gewählt wurde. Am 27. Juni geht er wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Toni Köppen eröffnet die Kalmai-Spiele. Und jetzt kommt wieder Winnetou ins Spiel. Der Apachenhäuptling ist tatsächlich so etwas wie der oberste Repräsentant Bad Segebergs. Winnetou und die Kalmai-Spiele haben die Kreisstadt schließlich bundesweit bekannt gemacht. Jährlich weit über 400.000 Zuschauer erleben die Spiele. Das spült viel Geld in die Kasse der Kalkbeck GmbH und schließlich auch in die Stadtkasse. Denn der größte Teil des Gewinns wird an die Stadt, dem Hauptgesellschafter der GmbH, überwiesen. Überhaupt der Kalkberg, er ist der Mittelpunkt der Kreisstadt. Das kleinste Hotel der Welt steht inmitten eines außergewöhnlichen Hotelensembles direkt neben der Kalkberg Arena, in der in jedem Frühjahr Musikstars auftreten. In diesem Jahr zum Beispiel Peter Maffay, Sarah Connor und Santiano. Früher gastierten hier auch David Bowie, Bob Dylan, Elton John, Stevie Wonder oder die Beach Boys. Interessant ist auch das Innere des 91 Meter hohen Kalkbergs. Das ausgedehnte Höhlensystem ist die Heimat von Tausenden von Fledermäusen und des Höhlenkäfers, der weltweit nur hier herumkrabbelt. Die Fledermäuse sind eine Touristenattraktion, aber sie bereiten bisweilen auch Probleme. Ihretwegen war der Weiterbau der A20 über 12 Jahre blockiert. Umweltschutzorganisationen hatten eine Klage angestrengt, weil der Lebensraum der Fledermäuse besser geschützt werden sollte. Jetzt wurde die Klage zurückgezogen. Demnächst wird mit dem Weiterbau der Autobahn begonnen. Die Stadt will die B206 nach dem Bau des Autobahnabschnitts verkleinern und zu einer Gemeindestraße herunterstufen. Damit könnten die beiden bisher getrennten Hälften der Stadt zusammenwachsen. Neue Wohngebiete werden möglich. Wichtig ist der Weiterbau der A20 auch wegen der Fehmarn-Belt-Querung, die für den Raum Bad Segeberg eine massive infrastrukturelle Aufwertung bringen soll. Was gibt es noch in Bad Segeberg? Möbelkraft natürlich. Das 1893 gegründete rot-weiße Möbelhaus ist ein Magnet für Kunden aus ganz Schleswig-Holstein. Und darüber hinaus. Mit der Fertigstellung der A20 könnten weitere Kundenkreise erschlossen werden.
Ja, das ist ganz gut zusammengefasst aus Ihrer Sicht?
Ja. Zu teilen.
Okay, was fehlt Ihnen? Und was ist überbewertet?
Bad Segeberg ist natürlich auch ein Gesundheitsstandort.
Stimmt.
Mit den Segeberger Kliniken, einem der größten Absolut. Arbeitgeber natürlich in der Region. Mit Herzzentrum und allem, was dazugehört, Reha-Zentrum, glaube ich, auch etwas sehr Wertvolles, was auch die Krankenhausreform überdauern wird und weiter wahrscheinlich auch intensiviert werden wird. Aber es gibt natürlich viel kulturelle Themen. Bad Segeberg ist auch für seine Kultur tatsächlich mittlerweile bekannt. Und wir sind Verwaltungsstandort, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, also alle sind in Bad Segeberg. Insofern, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Unsere Seen, 3 FFH-Gebiete, in keinem anderen Ort in Schleswig-Holstein gibt es so viel Wald und Wasser konzentriert auf sozusagen wenige Quadratkilometer. Wir sind schon schön.
Ist es dann, wie schlimm oder wie gut ist es dann, dass der Fokus immer auf Kalmar ist und immer auf Winnetou und dass die meisten Leute ja auch nicht wegen der Dinge, die Sie eben gerade erzählt haben, nach Bad Segeberg kommen, sondern wegen der Kalmar-Spiele, wobei andere Städte dieser Größenordnung würden jubeln, wenn sie solche Touristenströme hätten, ne? Und das war einfach so eine vermeintlich einfache Idee, die Vorgänger gehabt haben und die so lange trägt und die ja von Jahr zu Jahr auch noch wächst.
Es ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und selbstverständlich wird sich alles, was wir auch im Bereich des Touristischen machen, ein Stück weit von Kalmai beeinflusst sein. Mhm. Und wir stellen das natürlich auch bewusst nach außen, weil es ist das Zugpferd der Stadt Bad Segeberg. Mhm. Gewerblich haben wir nicht ganz so viel Entwicklungspotenzial, aber touristisch gibt es noch ein bisschen mehr zu tun. Daran arbeiten wir auch und dabei wird Kalmai natürlich immer eine Rolle spielen. Es war ja nicht immer erfolgreich.
Genau.
Es gab auch mal eine Zeit, in dem sich die Stadtväter sozusagen mehr in die Kalmai-Spiele eingebracht haben, als das heute der Fall ist in der Kalkberg GmbH. Das war eine weniger erfolgreiche Zeit. Und der große Erfolg, glaube ich, der kam dann wirklich mit unserer Geschäftsführerin Ute Tienel, die mit ihrer eigenen Art die Kalmai-Spiele so gemacht hat, wie sie heute sind. Und
die übrigens, ich hatte sie auch mal hier in diesem Podcast, oh, ist auch schon 2-3 Jahre her, da sprach sie von ihrem Ruhestand. Steht der jetzt, Sie grinsen, steht der jetzt demnächst an? Also müssen Sie eine Nachfolgerin suchen?
Damit haben wir zum Glück noch Zeit.
Okay.
Es ist mir gelungen, mit Ute Tienel eine Verständigung zu finden für die nächsten Jahre. Und wir werden zu gegebener Zeit gemeinsam mal schauen.
Wie das heißt, sie könnte jetzt schon im Ruhestand sein, aber sie macht weiter. Das ist ja auch nicht schlimm.
Das ist ja etwas Besonderes.
Ja.
Frau Tienel war ja Beamtin der Stadt Bad Segeberg und abgestellt für die Kalmai-Spiele. Mhm. Als Beamtin habe ich sie bereits in den Ruhestand verabschiedet.
Okay.
Als Geschäftsführerin behalte ich sie gern noch etwas.
Wie haben Sie die Diskussion über die Rolle von Winnetou mitgekriegt? Wir haben es gerade gesagt, also es gab deutlich schlechtere Zeiten bei den Kalmai-Spielen. Und gerade in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Zuschauer, wir haben jedes Jahr im Hamburger Abendblatt einen Rekord vermeldet, wir merken das selber auch beim Abendblatt, dass sozusagen in Schleswig-Holstein das Thema, was mit die Menschen, unsere Leser und Leser am meisten interessiert, mit enormen Zugriffsraten, mit enormen Leseraten, sind die Kalmai-Spiele. Interessant, dass es in einer Zeit passiert, wo ja gleichzeitig über Winnetou, über Aneignung und so weiter gesprochen wird. Wie haben Sie das verfolgt? Was heißt das jetzt für Ihr Ziel, sozusagen kleine Indianer als Ampelmännchen in Bad Segeberg zu bekommen?
Also wir lassen uns in Bad Segeberg nicht treiben von der allgemeinen Diskussion um kulturelle Aneignung. Wir machen immer deutlich, wir bringen eine Traumwelt auf die Bühne in einem Familientheater. Und dieses lassen wir uns nicht kaputtreden. Wir haben sehr deutliche Haltungen zu vielen gesellschaftspolitischen Themen auch und bringen die auch in den Spielen immer wieder zum Ausdruck. Aber wir neigen ja in Deutschland dazu, immer alles zu sehr auf die Goldwaage zu legen. Und ich habe vor kurzem einmal gesagt, bei manchen Themen muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Und wir sollten nicht immer alles skandalisieren und jetzt vielleicht aus irgendwelchen Befindlichkeiten heraus versuchen, uns konzeptionell anzupassen, weil das entspricht nicht dem Ursprungsgedanken und ich halte das auch für falsch. Wir können sehr offen über diese Dinge diskutieren, aber wir sollten uns nicht treiben lassen.
Kommt ja hinzu, wenn man das so verfolgt, wie ich dir das wirklich irgendwie schon als Kind gemacht habe und jetzt seit vielen, vielen Jahren mit den eigenen Kindern. Sie nehmen sich ja auch nicht zu ernst. Also sie nehmen ja auch, also sie machen sich ja auch lustig über, sie auch beziehen aktuelle Diskussionen mit ein. Also wer da ist und sagt, das ist eine zutiefst bierernste Angelegenheit, wo niemand irgendwas reflektiert, der war halt lange nicht da.
Richtig. Der setzt sich damit auch nicht auseinander und dem geht es ausschließlich um die Kritik an sich. Und die darf er gerne äußern, aber er darf dann auch gerne fernbleiben. Also bei uns geht es um den Unterhaltungswert. Mhm. Wir sind ein Familientheater und wir wollen die Familien damit ansprechen. Und ich glaube, das gelingt uns sehr gut und gelang uns auch in der Vergangenheit sehr gut. Diese Unzufriedenheit, die immer damit einhergeht, die kommt meist von Leuten, die sich damit entweder inhaltlich nicht auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch noch nie vor Ort waren. Das ärgert mich bei den Karl-May-Spielen, das ärgert mich auch in der Stadt, dass es immer vereinzelt unzufriedene Menschen gibt, die sagen, wir haben dies nicht und wir machen das nicht. Und wo man dann einfach nur da sitzt, auch als Bürgermeister und denkt, ihr habt euch mit eurer Stadt lange nicht mehr auseinandergesetzt. Und wenn ihr wirklich so unzufrieden seid, dann zieht doch einfach um.
Punkt. Ampelmännchen?
Ampelmännchen ist eine tolle Idee.
Finde ich auch.
Das Doofe war nur, ich hatte die Idee nicht selbst, aber ich kann damit gut leben. Ja. Es ist im Interesse der Stadt, glaube ich, das voranzutreiben. Da gibt es Gespräche mit der Landesregierung und ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, eine Ausnahme in der Straßenverkehrsordnung für Bad Segeberg zu erhalten. Denn touristisch ist es, glaube ich, gut nachzuweisen, dass es eine super Idee ist. Und die Menschen finden es auch super. Und ich bin natürlich als Bürgermeister für die Interessen der Menschen verantwortlich und dementsprechend versuche ich das auch voranzutreiben.
Wenn man sich anguckt, den wirtschaftlichen Erfolg der Festspiele, Sie haben es gerade gesagt, Zentrum Medizin, die Gewerbesteuereinnahmen, wo man erstmal sagen würde, das ist auch gar nicht so schlecht, alles, was da in Bad Segeberg passiert. Woher kommen trotzdem die Haushaltsprobleme, weil ein Einnahmenproblem, verbessern Sie mich da bitte, aber scheinen Sie ja nicht zu haben.
Jein.
Okay.
Jein, also es gibt schon ein Einnahmenproblem, aber nicht so sehr bei der Stadt. Wir haben das Einnahmenproblem, weil wir strukturell unterfinanziert sind. Das heißt, die Aufgaben, die wir heute als Kommune wahrnehmen müssen, werden leider von Bund und Land nicht mehr in dem Maße gewürdigt, wie es angemessen wäre. Das heißt, die Mittel, die wir eigentlich brauchen, um unsere gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen, die kommen bei uns gar nicht mehr an. Und wenn man das mal auf den Prüfstand stellen würde und würde wirklich mal das Ganze relativ einfach überprüfen, auf den Prüfstand stellen, dann würde man zu der Erkenntnis kommen, dass die Städte und Gemeinden durchaus mehr aus den Steuermitteln erhalten müssten. Und wenn das der Fall wäre, dann könnten wir mit dem, was wir sozusagen über Gewerbesteuer einnehmen, vielleicht auch mehr für die Menschen tun. So ist es mit der Tourismusabgabe, die wir in Bad Segeberg ja erheben. Die wird in den Tourismus investiert und zwar zu vollen Anteilen. Und so könnte man mit anderen Dingen natürlich.
Ist übrigens auch, habe ich gelernt, ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Es gibt auch Kommunen und Städte in Schleswig-Holstein, die Tourismusabgaben einziehen und damit aber Löcher stopfen müssen oder ja.
Das wird auch mehr werden. Ich sag mal, das, was wir vielleicht mehr bekommen, das geben wir dann an den Kreis ab und zahlen mehr Kreisumlage, weil der Kreis natürlich auch Rieseninvestitionen tätigen muss und hat selber keine Einnahmemöglichkeit, lässt sich dann von den Kommunen finanzieren. Das heißt, vieles von dem, was wir erhalten, dürfen wir auch direkt weiterreichen und abgeben. Und als Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte, kann man den offenen Ganztag, glaube ich, sehr gut greifen. Etwas, was uns gesetzlich verordnet wurde, wo es einen Rechtsanspruch gibt, aber die Konnexität, also die finanzielle Folge daraus, bei den Kommunen hängen bleibt. Und das ist etwas, was viele Gemeinden und viele Städte auch in den finanziellen Ruin treiben wird. Einige können heute schon nicht mehr auf Steuereinnahmen zurückgreifen und schreiben defizitäre Haushalte und sind fremdverwaltet. Bad Segeberg ist so ein bisschen Leuchtturm in der Region, Wir haben noch Rücklagen, uns geht es verhältnismäßig gut. Wir sind so gegen den Trend, auch was Demografie und Kita-Plätze und ähnliche Dinge betrifft. Da sind wir noch gut davor, gut aufgestellt und fühlen uns auch gut dabei, sodass wir noch viele gute Entscheidungen treffen können. Aber auch wir werden vielleicht irgendwann in die Situation kommen, harte Entscheidungen treffen zu möchten und viele Dinge, die wir heute tun, vielleicht auch nicht mehr tun können.
Das ist ja genau dieses, was man vielleicht gerade einen Vorgeschmack kriegt auf Bundesebene, wo man sieht, da wird das ja auch immer gesagt, wir müssen jetzt mal harte Entscheidungen treffen, aber man sieht dann auch, wie schwer diese harten Entscheidungen sind. Wenn Sie als Bürger und Bürgermeister auf die Bundespolitik gucken, was sagen Sie da?
Ich finde es schwierig. Man bekommt das Gefühl, wir tun im Moment alles dafür, dass die Situation schlechter wird, als sie gewesen ist vor der letzten Bundestagswahl. Und mir fehlt der Wille tatsächlich in großen Teilen oder der erkennbare Wille, wirklich auch Veränderungen anzuschieben. Es gab vor der Bundestagswahl gerade aus Reihen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern das Forum zur Staatsmodernisierung. Das heißt, wir haben wirklich versucht, ich war Teil dessen oder bin nach wie vor Teil dessen, wirklich unseren Staat moderner zu gestalten, sinnvolle Gesetze auf den Weg zu bringen, Entbürokratisierung wirklich auch voranzutreiben. Nicht nur zu sagen, wir machen das, sondern wirklich auch ins Tun kommen. Und jetzt nach der Bundestagswahl, nun haben wir auch schon etwas paar Jahre wieder ins Land ziehen lassen, hat man das Gefühl, wir sind immer noch am Anfang. Und das, was wir wirklich mal sehr motiviert begonnen haben, findet keinen Einklang dort. Es sollte große Kommunalgipfel geben. Es gab dann ein Treffen und danach ist das im Sande verlaufen. Also man tut sich da sehr schwer aus meiner Sicht. Und das ist vielleicht auch in unserem System begründet. Wenn ich Einfluss hätte, und ich bin jetzt mal der Politiker Toni Köppen, wäre das Erste, was ich tun würde, eine Wahlrechtsreform. Zwei Amtszeiten für Bundestagsabgeordnete und dann wäre Feierabend und vielleicht kommen sie dann in der zweiten Wahlperiode auch mal richtig ins Arbeiten und treffen auch mal diese unangenehmen Entscheidungen, die man natürlich nicht treffen möchte, wenn man wiedergewählt werden
will. Genau, und das Problem ist ja, die haben es gerade gesagt, wir haben jetzt schon wieder deutlich über ein Jahr rum und bis dann die Entscheidungen getroffen sind, bis die Reform umgesetzt sind, sind vielleicht 2, 2,5 Jahre rum und dann kommt man schon wieder in den nächsten Zyklus Richtung Bundestagswahl, weil die ja nur alle 4 Jahre sind. Ja. Wie werden Sie sich, also Sie haben jetzt erstmal Ihre eigene Wahl, wenn Sie wiedergewählt werden, wie werden Sie sich dann oder wie verhalten Sie sich dann, wenn Schleswig-Holstein wählt, dann auch tatsächlich überparteilich und halten sich aus diesem Landtagswahlkampf raus, obwohl man immer den Eindruck hat, dass Sie mit Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten, nicht nur bei der Eröffnung von Winnetou gut können?
Das ist so. Mhm. Ich pflege zu großen Teilen der Landesregierung ein sehr gutes Verhältnis. Und das ist auch ein Stück weit natürlich in meinem Beruf als Bürgermeister wichtig, dass man diese Kontakte auch pflegt. Gleichwohl werde ich bei der Landtagswahl, genauso wie bei der Kommunalwahl, mich politisch neutral verhalten. Es ist nicht meine Aufgabe, dort irgendeine Position zu beziehen. Ich würde ja auch das Neutralitätsgebot dann verletzen. Insofern, das tue ich auch nicht. Und meine persönliche politische Entscheidung auf dem Wahlzettel ist vielleicht auch nicht unbedingt in der Landesregierung wiederzufinden. Zumindest bin ich immer sehr vielfältig, was so meine persönliche Entscheidung betrifft.
Ja, kann man ja sich Ihre politische Laufbahn angucken, dann weiß man, dass das tatsächlich vielfältig ist. Da ist jetzt fast schon alles dabei. Die letzte Frage, die ich immer allen stelle und einige, ich hätte mal eine Strichliste führen sollen, einige haben auf diese Frage mit Bad Segeberg geantwortet und das hat, glaube ich, dann auch mit Winnetou zu tun. Die Frage ist folgendes. Wenn Sie für einen Tag oder eine Woche mit einem der Kollegen aus den Städten und Gemeinden rund um Hamburg oder in Hamburg tauschen müssten, Sie müssen, und da können Sie wie alle anderen sagen, ich bin am liebsten natürlich der Bürgermeister von Bad Segeberg und ich kann mir alles vorstellen, das ist ja klar, aber um mal zu gucken, um mal einen anderen Blick auf die Sache zu kriegen, was würde Sie da reizen?
Vielleicht nochmal Norderstedt. Wenn ich wirklich tauschen müsste, dann wäre vielleicht Norderstedt meine Wahl, um einfach nochmal den Blick sozusagen aus der Vogelperspektive zu gewinnen von 80.000 Einwohnern zu 19.000 Einwohnern und tatsächlich die Nähe zu Hamburg, inwieweit die vielleicht Einfluss hat auf die Geschicke der Stadt. Das würde ich einmal spannend finden. aber nur, wenn ich müsste.
Sie müssten, genau.
Ansonsten habe ich immer gesagt, das meine ich auch genauso, käme für mich außer Bad Segeberg keine andere Stadt in Frage für dieses Amt.
Und ist das so ein bisschen so eine Voraussetzung? Es gab mal einen Chef von mir, der gesagt hat, er würde immer nur Chefredakteure einstellen für Magazine und Zeitungen, von denen er hundertprozentig wüsste, dass sie die Zeitung, deren Chef sie dann werden, ihr Leben lang lesen würden. Also jemand, der sagt, ich habe zwar Lust darauf, mich interessiert das aber gar nicht. Das ist wahrscheinlich diese Identifikation, ist, weil es so sehr um Vertrauen geht, glaube ich, obligatorisch für einen Bürgermeister, ne?
Ich glaube ja, vielleicht nicht für alle Kolleginnen und Kollegen, das maße ich mir nicht an, darüber zu urteilen. Für mich ist das immer schon die Marschrichtung zu wählen. Mache nur etwas, wenn du hundertprozentig dahinter stehst oder lass es am Ende des Tages. Aber das ist für mich auch der Grund, warum ich in der Parteilosigkeit bin. Wenn ich mich nicht mit 70-80% der Dinge identifizieren kann, die so eine Partei thematisch trägt, dann werde ich dort nicht Mitglied. Und deswegen bin ich ganz glücklich in der Parteilosigkeit. Das ist für mich sozusagen auch die Marschrichtung der Zukunft. Da muss ich nämlich auch keine Rücksicht nehmen. Auf Befindlichkeiten, etwaiger.
Genau. Und Sie sind ja nicht, das haben wir auch genannt, nicht der Einzige. Lieber Herr Köppen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.